Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Warten auf den offiziellen Hilferuf aus Spanien. Fußball und Krise in Griechenland. Schweizer Piratenpartei, virtuell und ein bisschen real. Und Eröffnung der weltberühmten Documenta in Kassel. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Brüssel wartet, ob Madrid die Hilfe der EU für die wankenden Banken in Anspruch nehmen will. Laut Agenturen ist die EU bereit, bis zu 100 Milliarden zur Verfügung zu stellen. Zurzeit läuft noch eine Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister. Klaus Ammann.
Seit 2 Stunden telefonieren die Finanzminister der 17 Euro-Länder miteinander. Ihr Thema: die akute Krise einiger spanischer Banken. Gestern Abend hat der internationale Währungsfonds IWF einen Bericht veröffentlicht, in dem er davon ausgeht, dass diese spanischen Banken einen Krisenpuffer von mindestens 40 Milliarden Euro benötigen. Je nach Entwicklung der Situation könnten es aber auch doppelt so viele sein. Noch mehr, nämlich maximal 100 Milliarden Euro, scheinen die Euro-Länder gemäß verschiedenen Agenturen der spanischen Regierung also zur Verfügung stellen zu wollen, sofern diese die Hilfe überhaupt will. Bis vor wenigen Tagen hat die Regierung in Madrid nämlich immer betont, sie wolle die Probleme im Land selbst lösen. Das ist insofern verständlich, als dass Unterstützung durch die Euro-Länder immer mit strengen Auflagen und lästigen Kontrollen verbunden ist. Kommt dazu, dass in Spanien bislang vor allem die Banken das Problem waren. Anders als Griechenland, Irland und Portugal trägt der spanische Staat keine dramatisch hohe Schuldenlast. In den letzten Tagen hat sich die Situation der Banken jedoch verschärft und auch der spanische Staat kam zunehmend unter Druck. Die Ratingagentur Fitch stufte Spanien herunter von A auf BBB. Gleichzeitig musste Spanien auf den Finanzmärkten schmerzhaft hohe Zinsen zahlen für frisches Geld. Aus dem kategorischen «No gracias» aus Madrid zu Hilfsangeboten wurde gestern dann ein «Wir wollen zuerst die Situation analysieren». Das kann jedoch dauern. Erst in 2 Wochen erwartet die Regierung weitere Analysen des Bankensektors von unabhängiger Seite. Der Druck aus den übrigen Euro-Ländern, die Hilfe anzunehmen und die Bankenkrise rasch anzugehen, scheint jedoch zu steigen. Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker sagt es gegenüber dem Sender Deutschlandradio Kultur so:
Die Lösung wird schnell erfolgen müssen.
Wie schnell Spanien um wie viel Geld bittet, ist zur Stunde unklar. Klar ist, dass die Finanzminister der Eurozone mit ihrem Angebot den Finanzmärkten ein Signal geben wollen. Beruhigt euch, wir haben alles im Griff. Oder ähnlich.
Klaus Ammann. Und von der EU-Finanzkrise zu den Nachrichten des Tages mit Thomas Mattis.
Nach den Berichten über neue Gräueltaten in Syrien bekräftigt Russland seine Forderung nach einer internationalen Konferenz. Diese sei sinnvoller als Sanktionen oder Gewaltandrohungen, sagte der russische Vize-Außenminister Gatilov. Jene Länder sollten miteinander beraten, die Einfluss auf Präsident Assad oder seine Gegner hätten, sagte Gatilov. Dagegen stemmen sich vor allem die USA, weil sie gegen eine Teilnahme Irans sind. Syrische Regierungstruppen haben ihre Aktivitäten in der Provinz Daraa verstärkt, wo sie ein Zentrum des Widerstandes vermuten. Mindestens 25 Menschen seien getötet worden, berichtet die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter in London. Oppositionelle berichten weiter, dass alle Mobilfunkverbindungen nach Daraa unterbrochen seien. Im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein haben 3 Parteien einen Koalitionsvertrag für die Landesregierung verabschiedet. Das Bündnis aus SPD, Grünen und der dänischen Minderheitspartei SSW will damit die neue Regierung bilden. Der SPD-Politiker Thorsten Albig soll zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Die künftige Koalition verfügt im Parlament über eine knappe Mehrheit von 1 Stimme. Die dänische Minderheitspartei SSW beteiligt sich zum 1. Mal an der Landesregierung. In Frankreich hat die 1. Runde der Wahlen für die Nationalversammlung begonnen. Als Erste konnten die 5000 Wahlberechtigten auf den Inseln Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Atlantikküste ihre Wahlzettel abgeben. Im Mutterland in Europa werden die Wahllokale erst morgen Sonntag geöffnet. Nach letzten Umfragen kann der neue Präsident François Hollande auf einen deutlichen Sieg seiner sozialistischen Partei hoffen. der bisherigen Regierungspartei von Nicolas Sarkozy werden kaum Chancen auf einen Wahlsieg eingeräumt. Einer italienischen Zeitung sind erneut interne Briefe aus dem Vatikan zugespielt worden. Il Fatto Quotidiano druckte mehrere Schreiben ab, die nahelegen, dass Kadermitglieder der Vatikanbank ihren Chef Ettore Gotti Tedeschi aus dem Amt mobbten. Er musste nach einem Misstrauensvotum des Verwaltungsrats zurücktreten. In den vergangenen Monaten waren immer wieder interne Dokumente des Vatikans an italienische Medien weitergegeben worden. Unter dringendem Verdacht, Quelle der Information zu sein, steht ein früherer Kammerdiener des Papstes. Die US-Behörden melden einen bedeutenden Schlag gegen Kinderpornografie. 190 Verdächtige seien festgenommen und 18 Opfer in Sicherheit gebracht worden, teilt die Zollfahndung in Washington mit. Spezialagenten hätten weit über die Grenzen der USA hinaus ermittelt. Während der Aktion im Mai sei es auch zu Festnahmen in Spanien, Argentinien, Großbritannien und auf den Philippinen gekommen. Einige der missbrauchten Kinder hätten in den Häusern der mutmaßlichen Täter gewohnt. Nachdem gestern die ersten beiden Spiele der Fußball-EM in Polen stattfanden, ist vor wenigen Minuten das erste Spiel in der Ukraine angepfiffen worden. Es spielen die Niederlande gegen Dänemark. Zum aktuellen Stand und zu mehr Sport Fritz Bischoff.
Nach rund 5 Minuten steht es zwischen den Niederlanden und Dänemark immer noch 0:0. Rad Peter Sagan aus der Slowakei ist der erste Leader der Tour de Suisse. Er gewinnt in Lugano das Zeitfahren über 7,3 Kilometer mit 4 Sekunden Vorsprung auf Fabian Cancellara. Martin Elmiger als Vierter und Michael Albasini als Sechster vervollständigen die positive Schweizer Bilanz. Tennis. Maria Sharapova gewinnt zum ersten Mal die French Open. In Paris schlägt sie im Finale die Italienerin Sara Errani 6:3 und 6:2. Automobil. Sebastian Vettel auf Red Bull gewinnt das Abschlusstraining zum Großen Preis von Kanada in Montreal. Dies vor Fernando Alonso auf Ferrari, Lewis Hamilton auf McLaren und seinem Red Bull-Teamkollegen Mark Webber. Und Mountainbike. Die St. Gallerin Yolanda Neff ist neue Europameisterin der Kategorie U23. Sie gewinnt in Moskau vor der Holländerin Van der Heijden.
Das Wetter. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und gebietsweise Regen. Die Temperaturen um 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Warten auf Spanien.
Prinzipiell gilt die Aussage, dass Spanien sich in Sachen Haushaltskonsolidierung in die richtige Richtung bewegt. Bleibt das spanische Bankenproblem und das werden wir zu lösen wissen.
Sagt Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker. Die Schweizer Piratenpartei. Navigationsbestimmung auf dem Meer der Politik. Dunkelkammer Vatikan. Hintergründe zu den politischen Lecks. Griechenlands Psyche zwischen Euro-Krise und Euro-Fußball. Die Schiedsrichter sind gegen uns, klagt ein Fan. Das kann man sowohl auf die EU als auch auf den Fußball münzen. Und Eröffnung der Documenta in Kassel. Die vielleicht wichtigste internationale Ausstellung für zeitgenössische Kunst öffnet ihre Tore. Seit über 2 Stunden läuft die Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister. Noch ist nicht klar, ob Spanien die Finanzhilfe der EU in Anspruch nimmt. Alexander Gschwind, es ist unbestritten, dass die spanischen Banken Finanzhilfe brauchen. Wo sind die Knackpunkte?
Der Hauptknackpunkt ist zuerst einmal die Größe des Lochs, das es da zu stopfen gilt, wie wir vorhin von Klaus Hamann gehört haben, werden da Zahlen von 40 bis 100 Milliarden rumgeboten. Und die spanische Regierung möchte eben ein allfälliges Hilfgesuch auf möglichst harte Zahlen abstützen. Und das wird dauern, weil man damit mit der Überprüfung der in Frage stehenden Banken eine externe Revisoren beauftragt hat und die behaupten nach eigenen Angaben, sie bräuchten dafür noch 10 Tage. Umgekehrt möchten die europäischen Partner das Problem Spanien möglichst bald ab dem Tisch haben, sprich vor dem nächsten Wochenende, wo in Griechenland und in Frankreich gewählt wird und dann vielleicht neue Aufregung schon wieder ausbricht an den Finanzmärkten, möchte man wenigstens die eine Beruhigungspille bezüglich Spanien schon verabreichen können.
Warum tut sich Spanien so schwer, die EU-Finanzhilfe in Anspruch zu nehmen?
weil Spanien sich mit Händen und Füßen wehrt, mit den anderen Sorgenkindern Portugal, Irland und Griechenland in denselben Topf geworfen zu werden, sich einer totalen Bevormundung durch die externen Troika-Mitglieder des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission unterwerfen zu müssen, weil es eben meint, alle übrigen Probleme im Griff zu haben, aus eigener Kraft lösen zu können und nur in Sachen Banken auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Und da scheinen sich jetzt Kompromissformeln abzuzeichnen. Es gibt im Reglement des Europäischen Rettungsfonds ein Modell, das erlaubt, auch nur sektorielle Hilfe zu gewähren. Und dann sind da auch die Bedingungen ganz anders als im Fall der vollen Unterstellung unter den Rettungsfonds.
Aber sind tatsächlich nur die Banken betroffen oder hat die Krise wie bei einem Flächenbrand bereits auf die gesamte spanische Wirtschaft übergegriffen?
Natürlich haben wir in den letzten nicht nur Wochen und Monaten, sondern Jahren immer wieder von den astronomischen Arbeitslosenzahlen in Spanien gehört. Spanien steckt auch in einer ziemlich ernsthaften Rezession. Umgekehrt aber darf man immer wieder darauf verweisen, dass die Gesamtverschuldung des spanischen Staates vergleichsweise immer noch tiefer ist als zum Beispiel jene des Musterknaben Deutschland, viel tiefer als Italien, Griechenland oder Portugal, und dass da einfach die Frage sich auftut, wie bei allen anderen Sanierungsfällen, wie stark kann man sich zu Tode sparen oder wie viel Luft braucht man umgekehrt, um wieder aus eigener Kraft auf die Beine zu kommen. Da mit diesem Problem kämpfen auch die Spanier. Aber nach dem, was ihnen auch die europäischen Partner, wir haben Herrn Juncker soeben gehört, bescheinigen, sind sie da auf gutem Weg.
Besten Dank, Alexander Gschwind. Die Piratenpartei Deutschlands hat die deutschen Parlamente geentert. In Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beispielsweise und sonnt sich im Licht einer riesigen öffentlichen Aufmerksamkeit. Auch wenn noch niemand weiß, wie lange. Doch es gibt die Piraten auch in den hiesigen Politgewässern in der Schweiz. Seit 3 Jahren, wenn auch noch unterhalb der Schwelle der politischen Relevanz. An diesem Wochenende haben sich die Schweizer Piraten in Aarau getroffen. Inlandredaktor Sascha Buchbinder.
Auenhalle Aarau, in einer dieser etwas verstaubten Mehrzweckhallen, wie sie vielerorts vor sich hindämmen. Aber im Innern steckt die Auenhalle voller Hightech und Zukunftshoffnung heute, weil heute die Schweizer Piraten hier ihren ersten Piratenkongress durchführen. Was sind das eigentlich für Leute, die sich hier treffen, um über Statutenänderung und die Europapolitik zu diskutieren? Die Frage geht an Thomas Bruderer, den Präsidenten der Schweizer Piraten.
Viele Piratenwähler und Piratenaktivisten sind Leute, die sich bisher nicht verstanden gefühlt haben im Politsystem. Vor allem junge Leute, die mit den alten Antworten nicht mehr viel anfangen können.
Gut 60 Teilnehmer, fast alles junge Männer, in den Händen Laptops, Tablets und Smartphones. Umso ärgerlicher, dass der Internetanschluss in der Provinz nicht auf der Höhe der Zeit ist. Erstmals in ihrer 3-jährigen Geschichte müssen die Piraten auf eine Übertragung ihres Treffens per Videostream verzichten. Halb so wild, weil in der Auenhalle kann man die Piraten ganz problemlos ansprechen. Aber halt, wie grüßt man eigentlich einen Piraten?
Piratige Grüße, das schreibe ich auch in meinen E-Mails mit piratigen Grüßen.
Per du, hoi.
Also es gibt Ahoi und es gibt Arr und ansonsten einfach Hallo Pirat geht auch.
Klingt einfach. Kommen wir zur Frage, wozu braucht die Schweiz Piraten?
Querdenken, es geht darum, dass man die Welt aus einer anderen Perspektive anschaut.
Ja, es braucht eine Piratenpartei in der Schweiz, weil keine andere Partei wird die Themen auf die Art behandeln, wie wir das machen. Die
Piratenpartei ist moderner.
In Aarau ist auch Jens Seibenbusch, Pirat der ersten Stunde aus Deutschland. Er hat zwar gerade sein Amt verloren, aber die Bewegung, die fesselt ihn noch immer. Und auch für die Schweiz ist er zuversichtlich, weil...
Die etablierte Politik hat noch nicht geschafft, die digitalen Medien so gut für sich zu nutzen, kommunikativ. Und das kann auch in der Schweiz passieren, dass Leute, die jetzt so 20 sind, eben fühlen sich bei Piraten eher zu Hause als in einem klassischen Politikbetrieb.
Den Schweizer Kollegen rät er zu Geduld. Auch in Deutschland habe die Aufbauarbeit lange gedauert. Geduld werden sie auch brauchen. Die Partei hat sich gerade gegen einen EU-Beitritt ausgesprochen, beziehungsweise die EU dazu aufgefordert, direktdemokratisch zu werden, damit die Schweiz beitreten könne. Präsident Thomas Bruderer.
Wir wollten sehen, was könnte man eigentlich sachlich dran angehen. Was stört uns an der EU? Die EU sagt ja relativ deutlich immer, was ihnen an uns stört. Vielleicht sollte man das auch mal umkehren und sagen, was stört uns an euch?
Die kleinen Schweizer Piraten blasen der EU den Marsch. Theoretisch, ist das nun genial oder unverschämt?
Also es ist wahrscheinlich genial und wahrscheinlich verstehen wir es auch noch nicht so ganz. Aber in der Schweiz funktioniert es recht gut. Wieso soll es auf europäischer Ebene nicht funktionieren?
Sagt der oberste Alpenpirat und grinst.
Die Schweizer Piraten im Beitrag von Inlandredaktor Sascha Buchbinder. Vor zwei Wochen hat der Vatikan überraschend den Direktor der Vatikanbank entlassen. In einer Medienmitteilung wurden dem Direktor zahlreiche Verfehlungen vorgeworfen, doch inzwischen zeichnet sich ab, was damals schon vermutet wurde. Der Direktor war nicht mehr genehm, da er zu viel Transparenz in die dunklen Konten bringen wollte. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
In den ersten Tagen nach seiner Entlassung schwieg Ettore Gotti Tedeschi, der geschasste Direktor der Vatikanbank JOR, eisern. Alles andere hätte auch überrascht, denn der erzkatholische Banker mit internationaler Erfahrung gilt als höchst verschwiegen. Als die Bank aber, entgegen jahrhundertealter Usanz, eine Medienmitteilung mit der detaillierten Begründung für seine Entlassung verschickte, da dämmerte es dem Banker. Er sollte nicht nur fristlos entlassen werden, wie das in seinem Metier halt vorkommt, sondern auch zerstört werden. Die brutale Wortwahl in der Medienmitteilung lässt kaum einen anderen Schluss zu. Zwar hatte Gotti Tedeschi, der als Freund des Papstes gilt, von diesem höchstpersönlich den Auftrag erhalten, die skandalgeschüttelte Vatikanbank ins europäische Überwachungssystem zu integrieren und dafür die nötige Transparenz herzustellen. Doch das ging einem Teil des Vatikanklerus und des Bankdirektoriums schon immer zu weit. Sie störten sich beispielsweise daran, dass Gotti Tedeschi der italienischen Staatsanwaltschaft bereitwillig Auskunft über ein geheimnisvolles Nummernkonto gab, ohne dass die Italiener zuerst ein Rechtshilfegesuch beim Vatikan stellen mussten. Vor wenigen Tagen sagte Gotti Tedeschi, er fürchte wegen seines Wissens um die Vorgänge in der Vatikanbank um sein Leben. Diese Angst ist kaum übertrieben. Andere Bankinsider sind früher schon unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Jetzt ist Gotti Tedeschi gar zum Angriff übergegangen. In tagelanger Kleinarbeit hat er ein umfangreiches Dossier zusammengestellt. Seine Privatsekretärin soll den Auftrag haben, so Medien heute, dieses Dossier an einen Journalisten, an einen Anwalt und an den Papst zu schicken, falls ihm etwas zustößt. Zudem ist durchgesickert, wer innerhalb der Bank zu seinen ärgsten Feinden gehört hat, darunter der 33-jährige Verantwortliche für Rai Vaticano. Man fragt sich schon lange, wie dieser Mann im gerontokratischen Italien trotz junger Jahre so hoch hat aufsteigen können. Und Gotti Tedeschi soll während seiner Amtszeit Auskunft über weitere Nummernkonti verlangt haben, hinter denen er Strohmänner der flüchtigen Nummer 1 der sizilianischen Mafia Cosa Nostra vermutete. Es ist anzunehmen, dass Gotti Tedeschi diese Informationen selber gestreut hat, als Lebensversicherung quasi, im Sinne von «Seht her, was ich alles weiß», wenn er mich umbringt, wird noch viel mehr bekannt. Besser, er lässt mich in Ruhe.
Massimo Agostinis. In Europa geht es um lauter Schicksalsfragen. Den Bestand des Euro, den möglichen Austritt Griechenlands, den Finanzkollaps der EU und seit gestern auch um die Fußball-Europameisterschaft. Auch eine Schicksalsfrage. Griechenland spielte überraschend gut gegen Gastgeber Polen und erreichte ein 1:1 Unentschieden. Was bedeutet König Fußball für die krisengeschüttelten Griechen, die sich im Moment auf eine entscheidende Parlamentswahl Mitte Juni vorbereiten? Ein Athener Stimmungsbild von Rodothea Seralidou.
Eines der angesagtesten Athener Cafés am Strand. Während draußen die Besucher die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen, sitzen drinnen rund 100, vor allem junge Griechinnen und Griechen, auf einem 80 Quadratmeter großen Kunstrasen, einer Art Mini-Fußballfeld. Gespannt verfolgen sie auf Leinwand das EM-Spiel zwischen Griechenland und Polen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Erst Hoffnung, dann nach dem frühen Führungstor der Polen und dem umstrittenen Platzverweis von Sokratis große Enttäuschung. Auch für den 18-jährigen Yannis. Wir werden wahrscheinlich verlieren. Der Schiedsrichter ist ja ganz klar gegen uns. Wir spielen doch besser als die. Eigentlich müssten wir gewinnen. Nach der Halbzeitpause der Moment, auf den Giannis mit Hochspannung gewartet hat. In der 51. Minute schießt der griechische Nationalspieler Dimitris Salpingidis das erste und einzige Tor für die griechische Mannschaft und bringt dadurch den Ausgleich. Die Menge tobt. Auch wenn alle hier auf einen Sieg gehofft haben. Die meisten geben sich auch mit einem Unentschieden zufrieden. So auch der 29-jährige Kallos Bilas. Der sportliche junge Mann glaubt, dass ein guter Auftritt der Nationalelf diesmal für das Volk besonders wichtig ist. Ganz Europa würde hinschauen. Es wäre eine Auszeichnung. Und vor allem im Moment brauchen wir das mehr denn je. Die Menschen hier wollen an etwas anderes denken. Sie haben den Wahlkampf satt. Ich selber kann es gar nicht mehr hören. Anders sieht es der Rentner Kimon Manolakoglu. Statt drinnen das Spiel zu verfolgen, sitzt der 65-Jährige am Strand und liest Zeitung. Ihn beschäftigen ganz andere Dinge. Ich glaube nicht, dass die EM so wichtig ist. Auch wenn wir annehmen würden, die griechische Mannschaft könnte weit kommen. Die allgemeine Stimmung ist im Moment so negativ und unsere Perspektiven so schlecht, dass wir uns einfach nicht freuen können. Auch der 41-jährige Stadtangestellte Andreas Lekas macht sich weiterhin Sorgen. Obwohl er ein großer Fußballfan ist, sich ganz dem Fußballfieber hingeben kann er diesmal nicht. Wie unsere Zukunft aussehen wird, ob wir morgen noch einen Job haben, ob wir im Euroraum bleiben oder zurück zur Drachme kehren, das sind die eigentlichen Fragen im Moment. Ich glaube, die kommenden Wahlen sind die wichtigsten Wahlen der letzten Jahrzehnte. Deshalb wird uns all das auch während der EM weiterhin beschäftigen. Es scheint, als könnten nur die Jüngsten unter den griechischen Fußballfans die Europameisterschaft so richtig genießen. Eine Gruppe von Maturanten macht sich jetzt schon für kommenden Dienstag warm. Dann tritt Griechenland gegen Russland an. Der 18-jährige Thodoris. 2004 wurden wir zum Europameister. Ich weiß, es ist schwer, aber ich drücke auch diesmal unserem Team die Daumen.
Rodoteo Seralidou. Und nun ein Blick auf das aktuelle EM-Spiel zwischen Holland und Dänemark. Nach 22 Minuten steht es 0:0 unentschieden. Und nun ein Hinweis in eigener Sache.
The Chinese company has done a very good work in constructing the roads in Africa.
Die Chinesen bauen uns sehr gute Straßen, heißt es in Afrika.
At least nowadays you're having an 8-lane, the superhighway.
Statt einer kaputten Straße haben wir nun eine 8-spurige Autobahn, sagt dieser kenianische Autofahrer. Über 1 Million Chinesen sind bereits in Afrika tätig. China baut und investiert, aber nicht aus Liebe. China braucht die amerikanischen Rohstoffe. Sind die Chinesen die neuen Kolonialherren oder hilft ihr Engagement beiden, Afrika und dem Reich der Mitte? Darum geht es in unserer außenpolitischen Wochensendung International, morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Es ist eine der wichtigsten internationalen Ausstellungen der Gegenwartskunst, ein wichtiges Trendbarometer der Kunst, die Documenta in Kassel, die nur alle 5 Jahre stattfindet. Heute hat die 13. Documenta ihre Tore geöffnet. Sie findet nicht nur in den traditionellen Ausstellungsräumen, sondern auch in den parkähnlichen Karlsauen statt, wo einem plötzlich ein Hund mit einem rosa Bein begegnen und zu Kunstobjekten führen kann. Gezeigt werden zum Beispiel Handyfilme von Demonstranten des arabischen Frühlings, die während des Filmens von tödlichen Schüssen getroffen wurden. Die diesjährige Documenta will auch Kunst und Wissenschaft in einen Dialog bringen. Quantenphysiker zeigen ihre Experimente. Die diesjährige Documenta will belegen, dass Kunst eine Plattform der Ideen aus allen Bereichen des Lebens ist. Barbara Basting.
Wir sind in einem Beduinenzelt. Bunt verschleierte Frauen bieten Couscous und Pfefferminztee an. Eine der Frauen will mir ein Henna-Tattoo auf die Hand zeichnen. Während ein bildschönes Tattoo auf meinem Handrücken entsteht, kommen wir zwanglos ins Gespräch. Die Frauen stammen ursprünglich aus Flüchtlingslagern in der Westsahara, wo sie Selbsthilfegemeinschaften bilden. Die amerikanische Künstlerin Robin Kahn erfuhr von diesen Frauen. Sie lebte mit ihnen eine Zeit lang zusammen und war sehr beeindruckt von ihnen.
These are the most impressive women that I've ever met.
Zurück in New York gab sie ein Kochbuch mit den Rezepten und Lebensgeschichten dieser Frauen heraus, damit auch andere von ihrem Überlebenskampf erfuhren. Das Projekt von Robin Kahn ist sehr typisch für diese Documenta. Es benutzt sie als Drehscheibe der Kommunikation und öffnet die Augen für andere Lebenswelten. Eine aufregende Erfahrung für die Frauen, die Künstlerin und vielleicht auch die Besucher.
So it opens up their story to a global audience. It's very exciting for them and for me.
Aber ist das noch Kunst oder schon Sozialarbeit? Diese Frage findet die Kuratorin der 13. Documenta, Caroline Christoph Bakajew, eher müßig. Sie verteidigt einen erweiterten Kunstbegriff, der für vieles Raum lässt, besonders für Projekte, die mit kleinen Schritten gesellschaftliche Verbesserungen anstreben. Und deswegen hat sie neben Künstlern auch Physiker und Biologen eingeladen, Spezialisten für Biolandbau und erneuerbare Energien, ebenso wie Ökonomen, Philosophen und Schriftsteller.
We welcome those from science, including physics and biology, eco-architecture and organic agriculture, renewable energy research, philosophy, anthropology, economic and political theory, language and literature studies, including fiction and poetry.
Alle diese Felder bringt sie in Kassel mit der Kunst ins Gespräch. Im zentralen Ausstellungsgebäude der Documenta etwa trifft man auf den bekannten österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger. Auf Tischen stehen komplizierte Apparaturen mit Lasern und auf Bildschirmen vollführen Teilchen ihr rätselhaftes Ballett.
Wir zeigen 5 Experimente, die alle Phänomene zeigen, die für die Quantenphysik wichtig sind. Das sind also nicht sozusagen Simulationen, sondern es sind echte Experimente, die wirklich so funktionieren, wie sie auch im Laboratorium funktionieren würden.
Während der Documenta vermitteln Zeilinger und seine Assistenten dem Publikum diese Experimente. Und wie bei den westsaharischen Frauen geht es auch hier darum, Interesse zu wecken für ein fremdes Gebiet.
Und ich sehe das schon als eine Chance, diese Trennung in verschiedene Denkkulturen, die wir in unserer Gesellschaft haben, etwas zu überwinden. Wobei mir ganz, ganz wichtig ist, dass man dabei die eigene Identität nicht aufgibt.
Die Documenta-Kuratorin inszeniert den Dialog der Kunst mit der Naturwissenschaft. Doch funktioniert das auch in umgekehrter Richtung?
Das ist die gute Frage. Die Antwort ist bisher nicht.
Das erstaunt kaum, denn es ist heute schwieriger denn je, verschiedenste Disziplinen und Welten zusammenzubringen. Doch es ist das erklärte Ziel dieser Documenta, die Rolle der Kunst als Ideendrehscheibe zu stärken. Das heißt nicht, dass plötzlich alles Kunst ist. Doch Documenta-Kuratorin Caroline Christoph Bakajew weist entschieden darauf hin, dass im Feld der Kunst Dialoge noch möglich sind, die anderswo vielleicht keinen Raum mehr haben.
Barbara Basting. Das war das Echo der Zeit und im EM-Spiel Dänemark-Holland steht es zum Ende unserer Sendung 1:0 für die Dänen. Verantwortlich für die heutige Sendung war Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.